Kellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner Live. Peter Westenthaler und Josef Czapp sind zu Gast in einer spannenden politischen Woche. Es gibt ganz viel, über das wir heute diskutieren werden. Wir starten mit den blau-schwarzen Regierungsverhandlungen. Die sind diese Woche richtig angelaufen. Da verhandeln jetzt die Detailgruppen und man hört aus den Gruppen, die bisher getagt haben, das läuft alles relativ gut bisher ab. Man dürfte sich auch auf einige Themen schon geeinigt haben. Jetzt wird schon gemutmaßt, das geht ganz schnell und bis Mitte Februar steht die Regierung. Geht das wirklich so flott?
Glaube ich nicht. Also ich bin zwar nicht in diesen Gruppen, die jetzt bereits verhandelt worden sind, ich habe auch mit niemandem darüber gesprochen. Es mag schon sein, dass es, und das wäre ja traurig, wenn es keine Gemeinsamkeiten gäbe in den Bereichen, wo jetzt gesprochen worden ist, gibt es sicher. Aber von einer Einigung oder gar ein Regierungsprogramm oder einer Koalition sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Es ist je nach Gruppe, je nach Besetzung der Verhandler ist es natürlich auch anders. Aber ich glaube, so einige Knackpunkte sind noch offen. Aber ich hoffe, was sich vielleicht in den letzten Tagen ein bisschen geändert hat mit dem Beginn der Verhandlungen, ist die Einstellung. Was will man? Welches Ziel will man haben? Welches gemeinsames Ziel vertritt man? Und da muss ich ehrlicherweise sagen, hat sich insofern etwas geändert, weil man sich auf eigentlich das Wichtigste, diese Feuerwehraktion, nämlich ein Defizitverfahren abzuwenden, geeinigt hat. Das war mal ein großer Wurf. Also ich muss ehrlich sagen, da ziehe ich den Hut, 6,5 Milliarden Euro einmal in 3 Tagen zu finden, etwas, was die Ampelverhandler in 100 Tagen nicht geschafft haben. Das ist ein großer Wurf und man kann es nicht oft genug sagen, wäre Österreich in ein Defizitverfahren gekommen, was übrigens die SPÖ bewusst wollte, Österreich in ein Defizitverfahren zu führen. Babler hat das klipp und gesagt, die Verhandler der SPÖ, ja, wir wollen in ein Defizitverfahren. Es wäre katastrophal für Österreich gewesen. Wir wären nicht mehr Herr im eigenen Haus gewesen. Es wären die EU-Kommissare wären bei uns gelandet mit dem Flieger und hätten uns unser Budget durchgerechnet und sie angeschaut. Wir wären in den Ratings, was Kredite anbelangt, runtergeratet worden. Das heißt, Kredite würden teurer werden, bis hin zu den Bürgern. Wir wären plötzlich auf Ramsch runtergehandelt worden und Österreich wäre möglicherweise in weitere Krisen geschlittert. Das kann Auswirkungen haben auf dem Arbeitsmarkt. Also das kann man sich alles gar nicht vorstellen, was das hätte bedeutet. Und das wurde dieser Schaden, den Babler und Co. eigentlich bewusst in Kauf nehmen wollten, der ist abgewendet worden mit diesem 6,5 Milliarden Paket, der jetzt einmal in einer ersten sozusagen Tranche den Schutthaufen wegräumt, den uns Schwarz und Grün hinterlassen haben. Nochmal, wir wissen, der Sanierungsbedarf liegt irgendwo zwischen 18 und 20 Milliarden auf 7 Jahre gestreckt. Jetzt einmal mit dem 6,5 Milliarden Paket. Und jetzt sage ich mal ganz klipp und klar, das im Wesentlichen niemandem wirklich wehtut, das tut niemandem weh, dass ein Klimabonus heruntergefahren wird, der völlig unsozial war, der an Ausländer ohne Staatsbürgerschaft, an Kriminelle ausbezahlt worden ist, an Reiche und Superreiche, quer durch die Bank, ist gut, dass es den nicht mehr gibt. Und die CO2-Steuer wird in den nächsten Jahren auch das Zeitliche noch segnen, das kann ich schon mal sagen, die wird das nicht überleben, weil einfach das eine sinnlose Geschichte ist und weil das nur die Energie hier im Land verteuert und sinnlos ist. Und vielleicht kommen wir da am Schluss der Sendung, hat da Amerika auch einiges dazu beigetragen, dass sich künftig in ganz Europa die Menschen so überlegen werden, braucht man sowas überhaupt wie eine CO2-Steuer. Also da ist schon was passiert, das war schon ganz toll. Die Ministerien werden runtergefahren um 15% in den Ausgaben. Sensationell, hat es auch noch nie gegeben, dass sich das jedes Ministerium überlegen muss. Bei den Energiekonzernen werden 100 Millionen eingespart. Auch das wird überhaupt fast nicht diskutiert, steht auch in dem Paket drinnen. Also das Paket ist okay und jetzt ist das Budget einmal das erste, das 2005er, wir sprechen vom laufenden Budget, das 2005er Budget ist jetzt einmal runtergedrückt auf rund 3% Defizit, das heißt innerhalb der EU-Kriterien, es gibt kein Defizitverfahren und jetzt beschäftigen sich die Verhandler mit der Zukunft, 26, 27 Doppelbudget. Jetzt lautet es die Wirtschaft ankurbeln, echte Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft treffen, damit hier wieder Investitionen gesetzt werden, Unternehmungen kommen und gleichzeitig die soziale Sicherheit für jeden in dem Land sicherzustellen, keine Einschnitte in den Sozialbereich und im Wesentlichen einen ausgewogenen, moderaten Weg gehen. Dass das schwierig ist aufgrund dieses Schutthaufens, den übrigens die Freiheitliche Partei und auch die Sozialdemokratie nicht hinterlassen haben, ist klar. Sozialdemokratie muss man den Vorwurf machen, dass sie dem Land 100 Tage gekostet haben und letztlich auf Bruch verhandelt haben und nur eine kleine Marxistengruppe um den Herrn Babler letztlich diese Koalitionsverhandlungen zu Fall gebracht haben. Wird ja jetzt alles deutlich. Heute im Parlament hat mich überrascht, dass der Herr Babler dort gesagt hat in der Einleitung, es müssen eh alle belastet werden. Ganz interessant, sagt sogar der SPÖ-Chef. Das heißt, unter einem SPÖ-Chef werden tatsächlich alle belastet. Also auch die sozial Schwächeren. Das hat er heute im Parlament so gesagt. Und auch alle seine Folgeredner haben wir das heute sehr genau angeguckt. Das bedeutet, dass das, was Babler in den Verhandlungen umsetzen wollte, höhere Lohn- und Einkommensteuer, Sparbuchsteuer, die sozusagen die Gewinnsteuer, die Kreditsteuer, Zinssteuer auf den Sparbüchern erhöht werden und Pensionisten einschränken, so wie das in Wien auch der Herr Ludwig macht. Also da können wir mal froh sein, dass gerade die Sozialdemokraten jetzt nicht in einer Regierung sitzen, um dort die Menschen zu kanifeln und tiefe Einschnitte zu machen, sondern dass eine der Wirtschaft sich bewusste Koalition das jetzt angeht, die Wirtschaft ankurbelt und die Menschen, denen es nicht gut geht, die Mindestpensionisten, die Kleineren, wie es so schön heißt, die nicht steuerlich belasten. Ich denke, das ist gescheit, das ist ein guter Weg. Und wenn das so weitergeht mit dem Klima der Gemeinsamkeit, mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich das Land aus dem Morast zu holen, wo sie die vorige Regierung hineingeführt hat, dann kann das gut gehen. Ich bin jetzt auch optimistischer nach dem großen Wurf. Aber es ist noch nicht fertig und Mitte Februar glaube ich nicht, dass das würde. Ich glaube, es wird schon noch bis Ende Februar dauern.
Herr Czapp, so, das war jetzt natürlich einmal die positive Einschätzung von Blau-Schwarz. Ich nehme an, Sie sehen es inhaltlich teilweise ein bisschen anders, aber auch einmal an Sie die Eingangsfrage, wie schnell wird das Ihrer Meinung nach gehen? 100 Tage hat die Ampel gebraucht, ist zu keiner Einigung gekommen. Jetzt läuft das anscheinend alles deutlich konzilianter ab.
Das gehört zu den Regeln einer geglückten Kommunikation, wenn man zuerst einmal sagt, das dauert länger. Und wenn es dann kürzer ist, sagt man, sensationell, das ist ja viel kürzer, als ich mir gedacht habe. Die sind sich doch schneller näher.
Also 100 Tage dauert
es. Das finde ich okay. Nein, das finde ich mal okay. Vielleicht hätte ich es genauso machen, wenn ich jetzt kommentieren würde, wenn nur die Sozialdemokraten in Regierungsverhandlungen wären. So, die 100 Tage sind verlorene Tage, das ist richtig. Das habe ich da x-mal kritisiert. Man hätte schon am Beginn sich einsetzen müssen und sich die Frage stellen, was soll am Ende rauskommen oder kann überhaupt was am Ende rauskommen. Da hätte man sich das alles ersparen. Die Gegensätze von den dreien waren gewaltig und es wurde auch nicht überwunden aus unterschiedlichsten Gründen. Mir hat nur die Tonlage heute im Parlament, wie die Verhandler so gegenseitig, die ehemaligen Verhandler für die Dreierkoalition aufeinander losgegangen sind. Das war unglaublich. Ja. Also, das ist eigentlich würdelos.
Könnte man gar nicht glauben, dass die jemals miteinander zusammenarbeiten können.
Richtig, ja, die haben sich einfach, die haben gesagt, Gott hat es nicht gesagt, aber eigentlich hassen wir uns und wozu haben wir uns überhaupt zusammengesetzt. Also ich war erstaunt darüber. Der nächste Punkt ist, dass natürlich schon anscheinend bei den Schwarzen, bei der ÖVP, man früher vermutet hat, das wird nichts. Da hat sich der Stocker in Wiener Neustadt mit Schnedlitz von der FPÖ zusammengesetzt und haben schon zu reden begonnen. Ja, ich wirf Ihnen nicht aber was vor. Man muss es nur sehen, dass es letztendlich möglicherweise so war. Dass jetzt in der Kommunikation die drei, die verhandelt haben, hätten auch früher und mehr kommunizieren können und sie nicht dort hinstellen sollen, mein Name ist Hase und ich weiß von nichts und daher sagen wir erst das nächste Mal was. Ja, das war nichts. Aber die, wenn jetzt die Kommunikation von Schwarz und Blau ist, der eine bringt die Milch und der andere den Honig und eigentlich das Sparpaket, wo alle jubeln und sagen, endlich kommen mal richtige Sparpakete, jetzt bin ich so richtig glücklich, wenn das Budget, und ich persönlich nutze das auch irrsinnig, das Budget wieder ins Lot kommt und Milch und Honig. Und vielleicht sagt er dann einer von den zwei Parteien, der andere bringt gar nicht den Honig, sondern Milch und Honig bringe ich selber, beides. Ja, kann schon sein, dass das ein überbordender Versuch ist, das positiv darzustellen. Schau, was ich warte ist, wann kommen dann welche Arbeitsgruppe behandelt? Ja, die haben ja berichtet, ein paar haben schon was gemacht, ein paar machen noch was. Über das Defizit und Budget dann für 26, 27, 28 werde ich dann noch genauer und kritischer diskutieren, wenn es wirklich da absehbar ist und am Tisch liegt. Also Prophezeiungen, diese Google-Hupf-Prophezeiungen, es kommt dann der plötzliche Wirtschaftsaufschwung und alles ist leibend. Und daher wird das überhaupt alles noch mehr super werden. Ja, das glaube ich nicht, sondern ich will es dann wissen. Ich bin ziemlich faktenfixiert. Aber wann gibt es die Arbeitsgruppe, die dann behandelt, wer wird bei den Besetzungen das letzte Wort haben im obersten Gerichtshof? was wird bei den staatsnahen Betrieben zu besetzen sein? Wie schaut es aus in der Krankenkassenversicherung, in den Versicherungen, Sozialversicherung? Wer, wo, was, wer wird dort sitzen?
Das heißt, was hat man Personalien wird sich spießen,
meinen Sie? Na bitte, aber das ist eine Liste. Was ist in der AK, wie die Kammerumlage, wie bleibt es bei der Pflichtmitgliedschaft, auch bei der Wirtschaftskammer? Weil wie gesagt, Harald Mahrer jetzt sagt, der Harald Mahrer sagt, der Kickl ist sozialpartnerfeindlich. Das ist überhaupt das Beste. Ich bin der Letzte, der irgendwas dazu noch anzumerken hat. Aber er ist ja da einer der, mit der Hauptarchitekten von dieser Koalition. Dass der da jetzt plötzlich Panikattacken kriegt, das wundert mich etwas. Du hast dann bei den Beamtenbesetzungen, wenn sie sagen Reformen im Staatsapparat, wer wird dann dort wo hingesetzt werden? Die Ministerien, da geht es nicht um 1,1 Milliarden, da geht es um die Frage, wer wird eingespart, wo wird eingespart, welche Reformen gibt es und wer marschiert dann dort ein, in den Kabinetten, dort überall, wo Entscheidungen fallen, wo der logistische Apparat ist. Also da werden jetzt die ÖVP und die FPÖ in ihren Fundus nachschauen, was sie da für Personen haben, die sie dann sofort dort einschleusen können, damit da der Einfluss ein größerer und stärker ist. Ich könnte die Liste endlos fortsetzen. Zum ORF können wir vielleicht einmal extra reden, aber das wird auch,
da reden wir
auch dort ein Ort
vielleicht
sein,
dann noch in einer inhaltlichen zweiten Runde drüber. Also Chab sagt, bei den Personalien wird es sich spießen und da wird gestritten, wer darf wo besetzen. Ein bisschen Anspielung, dass der Postenschacher ausbricht, nehme ich an, soll das auch sein. Wie sehen Sie das?
Na, wie der Schellen denkt, nicht? Also so war es ja immer so. Sobald der SP und der ÖVP ihre Regierung ausbagelt haben, ist einmal zuerst darum gegangen, wer bekommt die Posten. Das ist vielleicht auch ein Unterschied des Zugangs von Herbert Kickl und der Freiheitlichen Partei. Keine Silbe wurde bis jetzt noch darüber gesprochen.
Nein, das war am Schluss gehört.
Genau, aber das, ja. Naja, aber das hat jetzt gilt es einmal, ich darf das nur mal sagen, vielleicht hast du das noch nicht ganz den Umfang der derzeitigen Situation, die Dramatik erkannt. Wir leben in einer Zeit, wo uns eine Regierung einen Schuldenberg hinterlassen hat, einen wirtschaftlichen, der jetzt, vielleicht nehmen wir die Nachkriegszeit noch weg, wo wirklich aufgebaut worden ist, aber der seitdem einzigartig ist. So etwas gab es nicht. Wenn man so will, Österreich ist politisch abgebrannt. Das kannst du vergleichen mit manchen Bezirken von Los Angeles, wie die im Moment ausschauen. Dort physisch, in Österreich politisch und wirtschaftlich. Das heißt, wir sind an die Wand gefahren. Und jetzt gilt es, die Scherben aufzuglauben von dem Österreich-Auto, das Nehammer und Co. und Kogler gegen die Wand gefahren haben. So, würde man das jetzt nicht tun, würde man nicht in die Sanierung gehen, sondern wir lassen das so weiterlaufen, ist völlig klar, was passiert. Und das muss jeder Mensch in dem Land auch einmal wissen. Das muss man auch einmal sagen, was dann passiert. Massenarbeitslosigkeit. Dann bist du nicht mehr bei 8%, sondern vielleicht bei 30% Arbeitslose. Massenverarmung, Armut bedeutet das. Wirtschaftliche Rodung, Abwanderung der Betriebe und der Arbeitsplätze. Notstand in Wahrheit, wirtschaftlicher und sozialer Notstand. Das Sozialsystem würde kollabieren, weil es nicht mehr finanzierbar ist. Das geht hin zu dramatischen Einkommensverlusten von 40-50%. Das geht hin bis zu echter Armut, Obdachlosigkeit, Hungersnot und im schlechtesten Fall Anarchie. Das wären die Alternativen zu dem, dass man sagt, wir räumen jetzt auf und wir sanieren das Budget und wir sanieren den Staat, wenn man es nicht macht. Niemand will das. Und daher hat sich jetzt der Herbert Kickl, da könnte es auch leicht machen, könnte sagen, na gut, pfeifen wir drauf, gehen wir in Neuwahlen, haben wir 35%. Nein, er hat sich dem verschrieben, dieses Land zu sanieren, dieses Land aufzubauen von etwas, was er nicht zerstört hat. Zerstört haben es die anderen. Und ich glaube, das ist ein hehrer Anspruch. Und deswegen, er hat nie gesagt, dass jetzt Milch und Honig fließen. Ich darf dich da ein bisschen auch herunterholen wieder. Ist nie gesagt worden, wer seine Rede, ich hoffe, du hast das gehört am Samstag, seine Rede gehört hat in der Pyramide Vösendorf zum Neujahrstreffen, hat die Menschen dort vorbereitet auf schwierige Jahre. Ja, heuer und nächstes Jahr werden extrem schwierige Jahre. Und da wird es auch zu Einschnitten kommen. Das hat er vorbereitet. Aber abgerechnet wird nach der Legislaturperiode. Und er hat dann den Horizont erweitert und hat gesagt, trotzdem kann das bedeuten, dass wir 5 gute Jahre haben, wenn dann die Konjunktur anspringt durch die Maßnahmen, wenn es mehr Betriebe gibt, eine Hochkonjunktur möglicherweise von Zukunft, das ist der Wunsch zumindest. Und auch die Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden, könnten darauf hindeuten und dass es dann den Menschen besser geht. Ich finde, das sollte man nur sagen, das sollte man auch aussprechen. Und daher halte ich das total für in Ordnung. Aber man sollte sagen, wie die anderen saniert hätten, ja, mit fürchterlichen Einschnitten, die bisher zumindest nicht am Tisch liegen. Ich kenne keine einzige Maßnahme, die bis jetzt am Tisch liegt, wo Pensionen gekürzt werden. Es wird zwar immer kolportiert, aber in dem Papier, das du jetzt hoffentlich gelesen hast, steht keine drinnen. Es steht auch nicht drinnen, dass das gesetzliche Pensionsalter angehoben wird, was übrigens die Verhandler der Ampel machen wollten. Steht nicht drinnen. Herr Kickl hat am Samstag gesagt, mit mir kommt das nicht in Frage. Klare Aussage. Das heißt, es wird hier versucht, ob es gelingt, wissen wir noch nicht. Das wissen wir am Schluss der Verhandlungen, wenn ein Regierungsprogramm da liegt. Es wird versucht, sozial so gut wie geht, verträglich diese Sanierung durchzuführen. Indem man eben sagt, wir sparen ausgabenseitig und nicht einnahmenseitig. Wir erhöhen keine Steuern, wie das Andreas Babler wollte, der Massensteuern erhöhen wollte, in Wahrheit am Schluss, der Massensteuern erhöhen wollte, der dann neue Steuern einführen wollte für Erbschaften, also die eh schon dreimal versteuert sind, der die Lohn- und Einkommensteuer erhöhen wollte und der Sparbücher stärker besteuern wollte. Das ist, kommt alles nicht. Das ist nicht auf der Agenda dieser Regierung. Und ich habe großes Vertrauen, dass die tatsächlich das schaffen, diesen Wurf nicht nur in einer ersten Phase schaffen, sondern auch für die nächsten Budgets. Aber natürlich, messen wird man das müssen daran, was am Tisch liegt. Aber alle Zuschauer müssen sich im Klaren sein, da fließt nicht Honig die nächsten Jahre und Gold auch nicht und es fallen auch nicht die Bockhändel vom Himmel. Das ist einfach so, aber immer vom Ursprung ausgehen. Der Ursprung ist das Versagen, das Ineinanderkippen, das Implodieren von Persönlichkeiten, die gar keine Persönlichkeiten waren, weil sie gescheitert sind in der Politik. Ein Herr Nehammer, ein Herr Kogler und wie sie alle heißen. Das muss man ja wissen. Wegräumen muss es jetzt der Herbert Kickl und das wird er machen und daher bin ich da sehr zuversichtlich, dass das funktioniert und die Postenbesetzungen sind überhaupt kein Thema.
Ja, aber die werden Thema werden.
Die werden es werden, ja, natürlich. Wie jede Regierung.
Ja, natürlich, und dann wird man es in der Öffentlichkeit zu diskutieren haben. Wer wo sitzt, warum, Qualifikation,
natürlich, ja. Keine Frage.
Parteibuch, Wirtschaft und so weiter. Das wird alles kommen. Also das kann ich da jetzt schon sagen. Ja, du schau.
Nur wenn ich nicht stolz bin, kann ich nichts besetzen.
Schau, du tust apokalyptische Bilder zeichnen. Ja,
aber so wäre
es. Jeden schüttelt es jetzt vor den Fernsehapparat. Um Gottes Willen. Ja, kein Mensch wollte
wenn du
das.
Die Verschuldung so weiter galoppieren lässt.
Das hätte niemand gemacht. Das, ja. Nein, das hast du selber gesagt am Schluss. Niemand wollte das.
Niemand will es.
Nein, niemand will es. Also, dadurch Gott sei hast Dank. Du hast sozusagen am Schluss dann gegen dich selbst argumentiert,
ja, wie
du gesagt hast. Also apokalyptische Bilder, da kommt das und das und das und das und alles stürzt ein. Und,
na, aber, in der Apokalypse haben wir schon drin.
Nein,
schon
aber dass du bietest, klar, du siehst es am Verhandlungstisch und sagst, aber der wahre Retter, das ist jetzt der Kickl. Das sagst du, es bleibt auch unbenommen. Warum sollst du das nicht sagen? Vielleicht hätte ich sagen, wenn wir da am Verhandlungstisch sitzen, die Sozialdemokraten sind die Retter.
Aber ihr seid ja schon 100 Tage gesessen, habt ihr nichts zusammengebracht, nicht besser. 100 Tage. Das
ist aber nicht primär an den Sozialdemokraten
gelegen. Okay. Sagen aber alle.
Nein, hör zu, allein die Anhebung gesetzliches Pensionsantrittsalter, aber das kommt alles von den NEOS. Ja. Und ein bisschen auch von der ÖVP, aber vielleicht wirst du das eh noch merken dann in der Folge,
mit den NEOS
die ÖVP mit dem Argument kommt. Bei den NEOS ist eine ganze Liste, was schüttelt. Ja, ja. Ja. Aber die haben halt diese Einstellung, deswegen sind sie auch gegründet worden, das ist ein bisschen so ein neoliberaler Spin, den die da haben, und dann haben sie ihn halt. Gut, ja. Also, schau, ich bin nur dagegen, dass man ein Land sozusagen herunterredet, auch wenn man sagt, wir retten euch, aber auf dem Weg bis zur Rettung ist ein, dagegen war ja der Churchill noch ein Professor in einem Mädchenpensionat, ja, über Blut, Schweiß da erinnern, sondern das sagt sie ja nicht. Aber indirekt sagt sie es ihr natürlich schon, um da vorzubereiten. Die Frage ist, ob es sozial ausgewogen ist, gerecht ist, ob dann alle einen Beitrag leisten oder ob das nicht nur immer die gleichen, die den Beitrag dann leisten, ja, bei solchen Dingen, so der Mittelstand und Arbeitnehmer und auch Klein- und Mittelbetriebe natürlich auch. Also da wird man sehr, sehr genau schauen, dass da irgendwie auch wirklich nichts passiert. Krankenversicherungsbeiträge werden sie erhöht oder nicht erhöht, das hat dann Auswirkungen auf die Pensionen. Also da wird es dann schon was geben. Und die kleinen Pensionisten oder die Kreisen, also ich bin nur der Meinung, wenn wir offen und ehrlich diskutieren, und das machen wir eigentlich eh im Großen und Ganzen, ja, und es bleibt dann jedem unbenommen, dass er Bilder zeichnet, die halt das Ganze noch besser kommunizieren,
was man so vorhat. Damit ja. Du es auch weißt, die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten war mit der SPÖ gedealt und auf Grün. Also die SPÖ hat zugestimmt, ich sage es nur, damit es auch die Zuschauer
zusehen. Ich würde sagen, machen wir eine ganz kurze Pause und dann sprechen wir gleich weiter, dann sprechen wir ein bisschen inhaltlich. Was ist denn von dieser blau-schwarzen Regierung zu erwarten? Gleich mehr dazu nach einer kurzen Pause geht es weiter.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend. Willkommen zurück zum zweiten Teil mit Peter Westenthaler und Josef Czapp. Wir sprechen inhaltlich weiter über Blau-Schwarz, was da jetzt alles kommt. Sparpaket, wie gesagt, haben wir eh schon ausführlich diskutiert in den letzten Wochen, aber jetzt kommen noch immer mehr Details und Eckpunkte eines möglichen Regierungsprogramms. Das hört sich ja alles nicht so schlecht an. Asylstopp, niedrigere Steuern für Pensionisten, die arbeiten beispielsweise oder bei Überstunden, ORF-Haushaltsabgabe soll abgeschafft werden. So schlecht ist das ja nicht, oder Herr Czapp?
Nein, ich finde, bei der Haushaltsabgabe vom ORF muss man halt nur wissen, woher das Geld dann kommen soll. Wenn ich sage, das muss das Budget zahlen, daher werden die das jetzt nicht machen können in dem Jahr. Sie werden zwar Versprechungen abgeben, aber sie werden nicht machen können. Es geht übrigens um tausende Arbeitsplätze auch beim ORF, muss man schon auch sagen. Und das sind dann 500, 600, 700 Millionen, die dann das Budget zusätzlich zu leisten hat. Wenn das nicht über einen ORF-Beitrag der Zuseher und Zuseher finanziert wird, sondern wenn das eben anders kommt. Aber das müssen die jetzt, die Mediengruppe, wieder demnächst zu Tagen beginnen für die blau-schwarze Regierung. Und dann werden wir sehen, welche Lösung die dabei dann anstreben werden. Was ich positiv finde, ich bin ja dafür, dass mein Parlament, dass die dann im Parlament ja auch dann zusammenarbeiten mit den Oppositionsparteien. Das muss ja nicht so eine miese Stimmung sein, wie es heute bei der Sitzung war. Ja, wo sie ich glaube, am liebsten hätten sie sich gegenseitig nur die Wassergläser weggenommen. Also das ist einfach absurd. Ja. Aber da, zum Beispiel das Sky-Shield, niemand mehr kommt, finde ich äußerst positiv. Wahrscheinlich haben sie das verhandelt und dann haben sie der Tanner gesagt, du pass auf, deine blöde Idee, die musst jetzt du zurücknehmen. Ja, und das hat sie auch. Sie hat gesagt, das ist kein zwingendes Verhandlungsgegenstand und aus. Dass man kritisch, ja gut, dass man sagt, man ist zwar für die EU, aber man kann durchaus ein kritisches Verhältnis zur EU, ganz meine Meinung. Ich sehe da überhaupt nichts. Dass man Corona aufzuarbeiten hat, nehmen wir an, die Blauen werden das von den Schwarzen einfordern. Richtig, haben wir da auch gesagt, bis hin zum Untersuchungsausschuss, weil da waren ja die Schwarzen führend bei der ganzen Angelegenheit. Also da wird es Punkte geben, wo man durchaus, wo es durchaus Berührungspunkte geben geht. Also so ist das nicht. Du musst ja nicht hinstellen und sagen, jeder, der nach blau und schwarz ausschaut, hat schon einen blöden Vorschlag, sondern es wird nur zu bewerten haben, zu diskutieren haben. Und das finde ich, wird natürlich bei der Budgetfrage, Defizit, aber vor allem auch bei welchen Projekten man dann, weil es wird dazu getan, jetzt wird das Budget schon langsam sich einpendeln und 26 gibt es dann plötzlich Projekte, die super geil sind und wo man dann sogar Geld dafür hat. Ja, schauen wir mal, ob das wirklich so ist. Wenn das so ist, wie die ganzen Apokalyptiker aus dem Wirtschaftsinstituten prophezeien, dass das alles unter Umständen noch schlimmer sein kann vom Defizit her, dann hast du dort weiterhin das Problem mit dem EU-Defizitverfahren, gegen das ich immer vehementest war. Ich habe diese eine Stimme da in der SPÖ, die da gesagt hat, ob man das nicht als Ausweg nimmt, damit man nicht so viel einsparen muss, länger Zeit hat und so. Ja, aber das ist unter der Kuratele aus Brüssel abzulehnen, total abzulehnen. Und wenn es das nicht macht und wenn das auch bleibt, dass so bleibt, finde ich es positiv. Also ich will da überhaupt nicht eine unsinnige Frontstellung da haben. Ich will auch nicht haben, dass es wieder zu so Spaltungstendenzen gibt zwischen den verschiedenen, das sind nicht einmal Lager, ja, sondern Strömungen, Meinungen, Persönlichkeiten. Also ich hoffe schon, dass das, das Einzige, was ich noch hinzufügen möchte, ist, ich weiß, was die FPÖ will. Das haben wir ja da über Jahre diskutiert und bewertet. Und ich kenne auch die Aussagen der FPÖ. Davon kann man einen Teil wollen und viele Sachen auch nicht wollen. Bei der ÖVP tue ich mir schwerer. Und zwar aus dem Grund, erst einmal weiß ich nicht, wie lange der Stocker das Kreiseln aushält. Also einmal 180 Grad und dann vielleicht noch einmal 180 Grad und was ist dann? Ja, das ist ja alles unsicher. Sie sind unsichere Kantonisten. Ja, du weißt nicht, weil die haben einfach, jetzt haben sie mal die niederösterreichische Gemeinderatswahl, na super, das ist ja, das wird sicher Auswirkungen haben, ja, auf die Machtstrukturen, auf die Autorität der Mitgliedsleiter, auf die Autorität von einzelnen Leuten, die da in den Gemeinden sitzen, und es kann natürlich auch bei den Verhandlungen zu einer weiteren Verlagerung führen, der Schwerpunkte und der Machtelemente. Also, wie gesagt, ich bin dafür, dass wir da in Österreich sind, das gemeinsam versucht, die Herausforderungen der Zeit zu lösen. Dort, wo es aber gilt, bei Werte bezogen, wenn es Unterschiede gibt, mit aller Härte aufzutreten, auch seitens der Sozialdemokraten gegenüber anderen. Ich brauche keinen Schallenberg, der mir erklärt, was unverhandelbar ist. Er sagt, Menschenrechte sind unverhandelbar, Minderheiten, Ja, wo leben wir denn? Ja, also ich bin ja nicht der Anhänger von einer Interpretation Österreichs, der halbe Bananenrepublik und eigentlich sind wir auf dem Weg zu einer Diktatur. Das ist ein Quatsch. Das ist eine Verharmlosung gegenüber Tendenzen aus unserer Geschichte in Österreich und in Europa, wo man so tut, wenn gewisse Dinge schon wieder am Horizont auftauchen und das dann geendet hat in einem Weltkrieg, Millionen Tote, Konzentrationslager, Beseitigung von Parlament, Gewerkschaften und Parteien. Da bin ich ganz sensibel, wenn man mit dem umgeht, ohne ein Verantwortungsgefühl zu haben. Und wenn man dann sozusagen da herumschmeißt mit Begriffen, also ich, wie gesagt, aber gnadenlos, wenn da irgendwie falsche Dings kommt, wenn der andere sagt, hallo, ich habe da was beobachtet, der Orban hat da eine gute Idee irgendwo gehabt, das war für Österreich auch nicht schlecht, sage ich, na was. Ja, da gibt es sofort einen Wickel. Aber ich will nur nicht, dass wir da in der Interpretation in eine Richtung gehen, die, ja, das kann man sich da bei den Gerichtsurteilen ja anhören, was in letzter Zeit auch gekommen ist.
Also kann ich die gleich mal beruhigen, denn die komplette Führungsmannschaft der Freiheitlichen Partei, die jetzt auch diese Regierung verhandelt, sind alles Demokraten. Und zwar in ihren Adern, da fließt demokratisches Blut durch. Ja, das sind okay. Alles wirklich Paradedemokraten und niemandem ist da irgendwas abzustreiten. Ich finde es sehr merkwürdig, weil wir ja gerade vor uns dieses Interview hatten, dass jetzt schon wieder ein Künstler irgendwie die Nazi-Zeit bemüht. Also das halte ich für alles furchtbar und entsetzlich in Wahrheit. Ist, man versucht schon wieder von innen nach außen, also von Österreich, so mancher linker Künstler versucht nach außen wiederum irgendein Getöse zu tragen, das es gar nicht gibt. Wir kommen dann eher darauf. International schaut es eh ganz anders aus. Da werden wir schon richtig eingeschätzt und zwar nicht als Nazi-Land, das haben wir klar gesagt. Das spielt sich nur in manchen Köpfen von so manchen ab, aber nicht in der Realität. Ich bin sehr vorsichtig, denn es gibt bis jetzt noch keine weiteren Ergebnisse. Es ist alles in Verhandlung und daher muss man alles mit einem großen Wenn das kommt. Ja, wir können nur das argumentieren und bewerten, was jetzt medial bekannt wurde, gesickert ist. Natürlich, wenn da wirklich ein Asylstopp kommt, wenn eine Null steht künftig bei der Zuwanderung, dann ist es eine echte Zeitenwende, die in Österreich eingeleitet worden ist. Das gab es in der Geschichte noch nie. Wenn das Herbert Kickl und der FPÖ gelingt, mit der ÖVP gemeinsam gegessen, das durchzusetzen, dann wird es massive Auswirkungen in Österreich haben, nämlich wirtschaftlich und finanziell. Denn der ganze Krempel mit den Zuwanderern kostet uns Milliarden mittlerweile. Die ganze Asylwirtschaft, die ganze, dieses ganze Wegschauen, was im Moment passiert, dieses Asylschreien, ich bin da und bin sofort Asylant in der Grundversorgung, dann bin ich von der Grundversorgung nach ein paar Monaten in der Mindestsicherung und dann kommen so Verrücktheiten wie in Wien heraus, dass eine syrische Asylwerberfamilie 6.000 Euro bar auf die Kralle jedes Monat bekommt und das kein einziger Österreicher eigentlich verdienen kann. Und wenn das kommt, dann ist das, geht ein Ruck durchs Land. Und ich bin davon überzeugt, sollten Sie sich schon darauf geeinigt haben, ich weiß es nicht, sollte es kommen, wenn, dann ist das ein Meilenstein, eine Zeitenwende in Österreich in der Zuwanderungspolitik, die wir noch nie hatten und die auch eines mit sich bringt. Weniger Kriminalität, wann weniger Kriminelle ins Land kommen, wenige Sozialschmarotzer. Dieser Clash of Culture wird sich dann nicht mehr so abspielen. In Wahrheit rettet die Freiheitliche Partei gerade Wien mit. Denn was die Sozialdemokratie in Wien zugelassen hat in Sachen Zuwanderung, dass ganze Stadtteile nicht mehr zu erkennen ist, da glaubst du, du bist in Damaskus oder sonst wo, das ist alles Sozialdemokratie und das muss auch die Freiheitliche Partei jetzt in den Regierungsverhandlungen wegräumen, um Gesetze zu formulieren, die eine Null-Zuwanderung künftig erzeugen, keine Obergrenze, null. Das wäre eine Zeitenwende. Ja, bei der Entsteuerung der Überstunden, auch für die Zuverdienste, na sensationell. Das würde bedeuten eine reale Pensionserhöhung und keine Kürzung im Übrigen. Eine Kürzung, eine Senkung der Körperschaftssteuer, natürlich muss die her, und zwar unter das Niveau der Europäischen Union, damit Betriebe sagen, heute schauen Sie das an, Österreich ist unterm Schnitt der Europäischen Union, Körperschaftssteuer, na, da kommen wir. Da machen wir Betriebsansiedlung, etwas, gegen das die Sozialdemokratie massiv war und nicht wollte. Die Corona-Aufarbeitung muss ein Thema sein. Na, selbstverständlich muss das aufgearbeitet werden. Übrigens, auch hier darf man nicht vergessen, in der Corona-Zeit alle Corona-Gesetze, Zwangsmaßnahmen mit den Stimmen der SPÖ im Parlament. Soll man auch nicht vergessen. Also das sind schon Punkte, die ganz, ganz wichtig sind. Und man so zu meinem Sky-Schild, habe ich letzte Woche schon gesagt, das ist weg. Kein Mensch kann dieses Ding, dieses Monster überhaupt finanzieren, die paar Feuerwerksraketen mit 6 Milliarden. Das ist rein finanziell schon nicht möglich, daher wird es nicht kommen. Aber übrigens da auch, die Sozialdemokratie war für Sky-Schild. auch hochinteressant. Also immer genau das Gegenteil der FPÖ, nur damit man das auseinanderhält, weil da gibt es ja einen, der gerade Neuwahlen vom Zaun gebrochen hat in Wien, der genau das Gegenteil von dem immer machen will, sagt er, was die FPÖ macht. Na, das wäre für die Menschen schlecht, wenn der Herr Ludwig die Sky-Shield-Raketen dann, weiß ich nicht, auf einen Simmeringer Acker, bei den neben die Glashäuser dann aufstellen darf. Na, bin ich nicht dafür. Und beim ORF sage ich auch ganz offen, da beginnen erst die Verhandlungen, gilt es einfach einen ORF machen, der besser ist, der schlanker ist, der fairer ist, was die finanziellen Angelegenheiten anbelangt und der vor allem objektiver wird. Und das sind die Ansprüche der Regierungsverhandler im Medienbereich, wo ich meinen Teil beitragen werde. Das heißt, da wird es keinen Kahlschlag geben, da wird es keine Medieneinschränkung geben. Ich sage euch, meine Ansage ist, in spätestens einem halben Jahr werden in diesem Land viele die Augen geöffnet, was es wirklich bedeutet, freie Medien zu haben, freie Meinungsäußerung zu haben, freie Medien, die nicht unter einem Zwang oder unter einem Inseratenzwang sind mit Gegengeschäften und die nicht aus öffentlichen Geldern dann quasi finanziert werden, im Sinne, dass nämlich die Leute ihre Gebühren zahlen müssen per Erlagschein und sie das Leben nicht mehr leisten können. Ich sage nur gleich dazu, alle Maßnahmen, die mit finanziellen Dingen zu tun haben, die werden sich aufgrund der budgetären Situation in der Zeitachse verschieben. Das hat Herbert Kickl auch schon gesagt. Das geht heuer nicht und vielleicht auch nächstes Jahr nicht. Vielleicht erst übernächstes Jahr, das kann ich nicht beurteilen. Aber du kannst nicht einerseits 18 Milliarden zusammenrammen und auf der anderen Seite jetzt beginnen mit Geldgeschenken. Das funktioniert halt einfach nicht so real. Real muss man sein, aber die Maßnahmen, die damit nichts zu tun, die uns Geld bringen würden, wie ein Asylstopp zum Beispiel, oder Sky Shield abzuschaffen. Das sind schon Maßnahmen, die durchgesetzt werden können und die daher kommen werden. Und ich bin eigentlich optimistisch, dass es die Regierung schaffen wird, das Land neu aufzustellen und den Wiederaufbau auch erfolgreich abzuschließen.
Machen wir eine ganz kurze Werbepause noch einmal und dann schauen wir ein bisschen ins Ausland und die Frage, wie wird diese Regierung im Ausland wahrgenommen, kritisch oder gibt es mittlerweile eine sogenannte Zeitenwende, wie es ja Donald Trump auch formuliert hat, auch im Ausland und ist Blau-Schwarz ohnehin jetzt en vogue? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Dritter Teil. Josef Czap und Peter Westenthaler sind zu Gast, um das Blau-Schwarz-Thema abzuschließen. Wir haben vorher das Interview mit Reinhard Fendrich gesehen, der gesagt hat, wenn er im Ausland ist, ich verkürze das jetzt ein bisschen, dann bekommt er jetzt schon wieder mit, dass wir als Naziland bezeichnet werden. Auch sonst gab es in den letzten Wochen immer wieder Kritiker von Blau-Schwarz, die gepostet haben, wie sehr uns das Ganze schadet im Ausland. Gestern sind Universitätsprofessoren aufgetreten, haben die blau-schwarze Regierung kritisiert. Wie sehen Sie das? Wie ist die Stimmungslage dieser Regierung entgegen?
Muss man sich auch erst dran gewinnen, als Blau-Schwarz und nicht als Schwarz. Ja, aber es wird relativ rasch gehen. Also, wenn das der Herr Fendrich behauptet, dann muss man eigentlich eher fragen, in welchen Kreisen er sich da befindet, weil das hört überhaupt niemand. Niemand hört das. Es ist natürlich, wenn der Herr Fendrich ins Ausland fährt, trifft er sich mit irgendwelchen Linksextremisten, dann werden die das sagen, ist überhaupt keine Frage. Also, seine Gruppe, wo er da unterwegs ist, das bleibt ihm auch unbenommen. Künstler haben sowieso Freiheit der Meinung, dürfen mehr alles sagen. Nur stimmt es halt nicht. Denn mittlerweile, und das ist vielleicht an Reinhard Fendrich vorbeigegangen, hat sich auch Europa und die Welt weitergedreht. Wir haben mittlerweile in Europa andere Regierungen, wir haben in Italien eine andere Regierung, wir haben in den Niederlanden eine andere Regierung, wir werden bald in Deutschland eine andere Regierung hoffentlich haben. Und wenn man international schaut, dann ist es halt auch so, seit Trump hat sich da auch einiges getan. Diese Zeitenwende geht ja weiter. Also allein, wenn man das nur messen würde an der Einladungsliste zur Trump-Inauguration, da sind ja die halberten Staatschefs, die jetzt abgewählt werden, gar nicht mehr eingeladen, weil es sinnlos ist. Also kann Scholz mehr einladen, den gibt es ja nicht mehr in ein paar Wochen. Der ist ja weg. Oder in anderen Ländern. Da wurden halt die Zukunftsträger eingeladen. Da wurde eine Meloni eingeladen. Da wurde ein Herbert Kickl eingeladen, persönlich und mit Namen eingeladen, der leider nicht kommen konnte, weil er sich gerade um Österreich zuerst kümmern muss, in einer Regierungsverhandlung. Aber er wurde eingeladen. Also das da ändert sich was. Es ist eine Zeitenwende in Gange. Weg von den bisherigen politischen, woken, linken Eliten, die auf die Menschen gepfiffen haben in den letzten Jahrzehnten. Denen sind die Menschen egal. Und eine WHO oder ein World Economic Forum, wo ja die ganzen Bilderberger und wie sie alle heißen drinnen hocken, das wird künftig nicht mehr funktionieren. Mit Trump, da kommen wir dann im letzten Teil noch dazu, der hat da auch eine Zeitenwende eingeleitet. Übrigens, was für die WHO für eine furchtbare Organisation ist, nämlich eine diktatorische in Wahrheit, das sagen wir seit, oder ich hier seit Jahren, dass die von einem einzigen Menschen, von nur zu einem sehr zweifelhaften, diktiert wird und ein einziger entscheidet. Dort gibt es, ist Demokratie abgeschafft. Der entscheidet allein, wie die WHO künftig Pandemien bekämpfen möchte. Mit Lockdowns, mit Zwangsimpfungen. Na danke. Aussteigen. Raus aus der WHO. Ist übrigens ein gutes Thema auch für Österreich. Und dieses World Economic Forum, das sich da immer in irgendwelchen Bergen trifft und die Weltherrschaft dort diskutiert und sich jetzt gerade wieder überlegt, ja, da sind sie alle dabei wieder, wie man jetzt die Welt von den bösen Rechten wieder befreien kann. Das ist halt auch eine ziemlich alte Facetten, die da diskutiert werden. Mit dem Aufbau des Popans, des Neonazitums, des Rechtsextremismus, da eine da raus. Das geht bei den Leuten nicht mehr, weil sie das nicht mehr mitvollziehen. Das ist eine Zeit lang gegangen, noch in den 80er, 90er Jahren, unter Warnitzki und Co., die ja das einmal, dieses Narrativ auch im Ausland, ins Ausland getragen haben, um eine freiheitliche Partei zu diffamieren. Das geht jetzt einfach nicht mehr, weil es auch nicht stimmt. Und das haben wir bei der Gelegenheit auch gestartet, was da jetzt schon wieder, jetzt ist ja, das, mittlerweile lachst du ja. Also sie haben ja gar keine politischen Argumente mehr, die Gegner der Freiheitlichen Partei, sondern nur mehr eigentlich abgewrackte, wie soll man sagen, Sätze oder Beispiele, wie sie eine FPÖ, ich muss ja nur mehr lachen, dass plötzlich jetzt, wenige Tage vor der Gemeinderatswahl in Niederösterreich, diskutiert wird, ob man Eiernockerl essen darf oder nicht, weil das irgendeiner gepostet hat. Ja. Ich muss sagen, geht es noch lächerlicher? Ist es nicht skandalös? Jetzt kommt der Grüne um die Ecken und zeigt einen FPÖler an, weil er gern Eiernockerl ist und das gepostet hat und weil das angeblich, ich weiß es gar nicht, angeblich die Lieblingsspeise des Adolf Hitler war. Erstens würde ich gern wissen, wo das historisch überliefert worden ist. Das würde mich interessieren. Vielleicht hat der Bockhändl am Leben, ich weiß es nicht. Es wird behauptet. Und das darfst du der. Das Posting, ich esse Eiernockerl mit grünem Salat, ist jetzt schon Wiederbetätigung. Das fällt unter den Wiederbetätigungsparagrafen, hat der Herr Oellinger von den Grünen angezeigt und würde allen Ernstes den verfolgen lassen mit dem Verbotsgesetz. Und die Staatsanwaltschaft ist ihm nicht so blöd und leitet Ermittlungen ein wegen Eiernockerl. Da sind die noch alle ganz tief. Also das ist ja alles unfassbar. Was ist das Nächste? Weil ich gerne ein Kaiserschmarrn ist und eigentlich der Wiederaufbau der Monarchie in dem Land verboten ist, werde ich da auch sagt jetzt mit dem Kaiserschmarrn. Oder ich meine, sind die noch überhaupt ganz dicht? Wie tief sinkt diese linkswoke Gesellschaft noch, um irgendwelche Versatzstücke herauszuholen? Jetzt werden sie draufkommen, der Hitler hat in der Früh Guten Morgen gesagt. Jetzt bist du dann ein Nazi, weil du Guten Morgen sagst. Also ich kann ja nur mehr lachen. Wenn das die letzten Zuckungen dieses Systems sind, Menschen zu verfolgen auf diese Art und Weise, dann kann ich nur mehr lachen. Es ist nur mehr lächerlich. Macht's weiter. Kümmert euch um Eiernockerl und das alles und lasst uns Politik machen. Dann sind die Linken beschäftigt und Mitte-Rechtsparteien kümmern sich um die Staatssanierung und ums große Ganze.
Herr Job.
Ich muss an diesen Strom nachdenken, der gesagt hat, was heißt die goldene Regel? Wer das Gold hat, macht die Regel. Und wenn ich mir anschaue, wer bei dieser Intronisation von Donald Trump anwesend war, die ganze Haute-Volée aus den kalifornischen
Tälern,
Milliardär, Tech-Milliardäre, Zuckerberg, Musk, Bezos, alle möglichen waren dort, ja, die zuerst sehr kritisch waren. Und dann plötzlich, da geht es dann um Auseinandersetzungen mit der EU, da geht es um Zölle, da geht es um alles Mögliche. Daher, mich beeindruckt das gar nicht, was die da in Davos diskutieren. Warum sollen sie nicht Wirtschaftskapitäle und Politik treffen?
Völlig harmlos.
Diskutieren. Nein, das ist nicht harmlos. Die haben natürlich Pläne und Vorstellungen, nur passieren wird nichts. Ja, das ist das, was ich immer gesagt habe. Das beeindruckt mich nicht. Weil wenn ich mir das anschaue, wie in wenigen Sekunden alle plötzlich die Seite wechseln, ja, und zum Herrn Trump hinüber wechseln. Ja, das erst für den, also der kann jetzt machen, was er will, macht 100 Erlässe, kein Mensch weiß, ob
der Kummer wirklich ist. Okay. Ich wollte gerade sagen, noch ausführlich, aber kommen wir noch zu Blau-Schwarz. Ja, und wird uns das im Ausland schaden, image-mäßig? Ja. So wie es ja 2020 dann beispielsweise diese EU-Sanktionen gab, 2000 diese EU-Sanktionen.
Die Situation ist komplett andere. Wir haben jetzt eine Situation in Frankreich, wo die Le Pen so stark geworden ist in der Nationalversammlung, dass der Macron ohne die Le Pen, ohne die Absprachen mit ihr dabei, oder nein, ist der Ministerpräsident dort von Macron, dort gar nicht regieren kann. Das heißt, es gibt so dieses, und die Meloni sowieso, das ist überhaupt gleich an erster Stelle, aber die unterstützt übrigens die Ukraine und die hat da komplett andere Vorstellungen von einer Mitte-Rechtspolitik als das, oder Rechtspolitik, wie das vielleicht andere haben. Auch die Le Pen hat sich gegenüber ihrem Vater in eine andere Richtung entwickelt. So, das sind ein paar so Beispiele. Jetzt werden wir sehen, was sich da ergeben wird, wenn es eine Diskussion gibt über Auseinandersetzungen mit der Europäischen Union zum Beispiel, von Österreichs Seite her. Weil die Frage ist ja, dort kann natürlich auch nicht der Kickl als Kanzler einfach ein Veto dann einlegen, wenn er Lust hat, sondern das ist der Bundeskanzler oder der Vorsitzende einer Bundesregierung, der es Blaue und Schwarze gibt. Und die werden dann dort zu beschließen haben, ob es ein Veto in einer Frage gibt oder kein Veto. Ich bin nur dafür, dass das Vetorecht ja unangetastet bleibt. Das ist für kleine Länder eine Katastrophe, wenn es das nicht mehr gibt, weil dann bestimmen ja nur mehr die großen Länder da drinnen. Aber wer dann ein Veto, wo, in welche Richtung und was abgibt, ist demokratisch zu entscheiden. Und mir geht es so auf die Nerven, dass man so tut, wie wenn das lauter Weicheier waren auf der demokratischen, auf der von vielen so definierten demokratischen Seite, sondern Demokratie ist lebendige Demokratie und dort hat man was zu beschließen. Sei es im Parlament, sei es in der Regierung. Und das hat man zu machen. Also auf europäischer Ebene trifft das Ganze zu. Schau, Naziland ist ein Begriff, ich weiß nicht, wie das überhaupt entstanden ist, ich habe das noch gar nicht registriert in einem Interview von einem Kulturschaffenden. Also ist auch, ich finde, das ist eine Beleidigung der Menschen in Österreich. Ganz einfach. Das, die haben mit dem wirklich einfach, dass es Nazis geben wird, so wie es in anderen Ländern auch gibt, ist ja unbestritten. Die mag es ja geben. Da gibt es Verbot der Wiederbetätigung.
Verharmlosung generell des Nazi-Begriffs, ja, wenn man jetzt als Nazi-Regierung bezeichnet?
Sage ich ja die ganze Zeit. Ein Nazi, wenn du denkst an 33, denk, wie der Hitler die Macht ergriffen hat, mit Hilfe von Hindenburg und mit diversen anderen. Und dann ist losgegangen. Judenverfolgung, Minderheitenverfolgung, schrittweises Parlament beseitigen, Parteien verbieten, Gewerkschaften verbieten, dann Konzentrationslager, dann überhaupt gleich 6 Millionen Juden ermordet wurden, dann ein Krieg begonnen, wieder 30, 40, 50 Millionen Tote. Ich meine, das ist eine eklatante Verharmlosung. Ja. Das waren wirkliche, richtige, die größten Verbrechen der Geschichte der Menschheit. So. Und jetzt kommt da, inhaltlich, und was mich noch besonders ärgert ist, diejenigen, die alle jetzt aufstehen und Kritik üben, ja, zu Recht, wir leben in einer Demokratie, zu Recht, bei Gott kommentiere ich null negativ. Wo waren die im Wahlkampf? Ich muss im Wahlkampf dann auftreten und schauen, dass es halt andere Wahlergebnisse gibt. Wenn ich haben will, dass eine andere Partei Erste ist, oder zwei andere Parteien, Erste und Zweite sind, und erst die von ihnen nicht geschätzte Partei Dritter ist, dann muss ich dafür bitte politisch auch was tun. Ja? Und nicht dann zuschauen, wie es viele gemacht haben, nicht alle, aber zuschauen, und dann sagen, Jesus, na, das wollten wir aber nicht, das Ergebnis haben. Ja, und dann werden sie aktiv. Die sollen vorher aktiv werden.
Ein Plädoyer für die Staatskünstler.
Die Staatskünstler
haben... Also, ich brauche das nicht, aber okay.
Das heißt, ich tue, um Gottes Willen, jeder Künstler, Kabarettist, soll sich äußern, ja, wie er möchte.
Darf aber dann auch nicht angeriert sein, wenn man ihn auch kritisiert.
Das ist meistens der Fall.
Ne?
Ja, aber die werden... Viele freuen sich, wenn sie attackiert werden, damit dann haben sie gleich wieder einen Stoff für die nächste Kabarettnummer. Also die Frage ist, ob man sich auf so ein Spiel überhaupt einlässt. Ja? Aber ich respektiere das total. Ja? Und ich finde, wie hat der Helmut Schmidt so schön gesagt, ja? Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine Demokratie. Das ist ein guter Satz, war in der Zeit, ich glaube in der zweiten oder dritten Ausgabe vor kurzem, 2, 3 Wochen zurück. Und genau das ist es. Und da kann man auch mit Kabarettisten, mit Maschek und mit wem aller eine Kontroverse führen. Rabenhof, warum denn nicht? Ja? Ich bin dafür, dass man das macht.
Die entscheidende Frage ist doch, steht auch ein Künstler zu seinem Land? Das ist die entscheidende Frage. Und da bin ich mir nicht immer so sicher, denn wenn er diese Story, und da ist, ich habe da genau aufgepasst, muss man sehr fair sein. Der Reinhard Fendig hat nicht gesagt, er ist der Meinung, Österreich ist ein Naziland, Vorsicht, sondern er hat gesagt, dass er, wenn er im Ausland wäre, würde er wieder angesprochen werden, dass Österreich ein Naziland sei. Und jetzt ist die entscheidende Frage, die man eigentlich bei einem Interview dann stellen sollte, und was haben sie eigentlich darauf gesagt? Das würde mich interessieren. hat der Herr Fendrich im Ausland, wenn ihm das einer sagt, gesagt, das ist ein Blödsinn, was du sagst, Österreich ist kein Naziland, wir sind eine Demokratie. Bei uns gibt es keine Nazis, die regieren. Wir sind eine Demokratie von Parteien und Politikern, die gewählt werden oder nicht. Und damit gibt es den Kogel, damit den Giegel, der oben und unten ist. Es ist halt so in einer Demokratie. Bei uns gibt es keine Nazis in der Spitzenpolitik. Das wäre die Frage, ob das die Antwort wäre des Herrn Fendrich, dann passt ja schon wieder alles. Aber einfach nur sich hinzusetzen und zu sagen, er hört das wieder, er wird angesprochen, ist ein bisschen wenig. Auf der anderen Seite halte ich ihm zugute, dass er offensichtlich persönlich nicht dieser Meinung ist, weil sonst hätte er es ja gesagt. Sonst hätte er deutlich gesagt, ich bin der Meinung, ja, Österreich...
Was ist dann für einen Sinn?
Ich sag's nur, man muss mit diesen Begriffen vorsichtig sein, weil sie, wie der Niki Fellner richtig sagt, ja, das Nazitum ist die gesamte Geschichte verklären, wenn du heutige Politik mit der damaligen Nazi-Türerei zu tun also vergleichst. Das geht einfach nicht. Aber ich bin nicht der Meinung, dass er das gemacht hat. Hat er es insinuiert, dann war es ein Blödsinn. Dann soll er sich erklären. Wenn er es schon politisch mitdiskutiert, dann soll er klar sagen, was er denkt und nicht irgendwie, man hat mir gesagt. Also ist ja wurscht. Ich würde es ja gar nicht so aufheben, weil es eigentlich, sagen wir uns ehrlich, relativ wurscht ist, was der Herr Fendrich zur Politik sagt. Ja. Es ist ja nicht so wichtig. Wichtig ist jetzt, dass wir eine ordentliche Regierung kriegen. Der Jörg Haider hat immer gesagt, in den 90er Jahren und auch noch in den beginnenden 2000er Jahren, die FPÖ muss im Ausland nicht geliebt werden, sie muss im Inland gewählt werden. Und jetzt behaupte ich, dass sie das auch geändert hat. Mittlerweile wird die FPÖ im Inland gewählt, sie ist stärkste Partei geworden und sie ist mittlerweile im Ausland geachtet und geschätzt. Sie wird eingeladen zu internationalen Events, Trump. Sie ist in vielen Ländern gern gesehen und ich bin davon überzeugt, dass der Herbert Kickl als Bundeskanzler eine sehr aktive und sehr erfolgreiche außenpolitische Phase für Österreich einleiten wird.
So. Was der Fendrich und viele andere selbstverständlich sagen können, ist, das ist eine Art Regierungszusammensetzung mit zwei Parteien, die will ich nicht.
Das, klar, genau.
Ja, das kann er auch so sagen. Ja.
Genau.
Nur Dinge zitieren, wo wir dann herumrauten müssen, so wie wir zwar, hat er es jetzt auch selber so gemeint?
Das würde mich interessieren.
Hat er bloß einer das gesagt und er war völlig überrascht, dass jemand das gerade sagt. Ja. Und dann noch im Ausland auch noch dazu. Das finde ich unsauber einfach. Ja. Ja. Also man soll es einfach herstellen, soll seine Meinung äußern und die Geschichte hat es. Ja. Ich bin sowas von ein Gegner von Dingen, die mit Wiederbetätigung und mit Antisemitismus zusammenhängen. Über die brauchen wir gar nicht reden, das ist ja völlig klar. Man muss da immer sehr sensibel sein, das ist auch richtig. Aber mit so spielerischen Unterstellungen, ja, da bin ich, da muss, und damit auch Verharmlosungen, das halte ich für ein Gift in der Debatte und das bringt letztendlich gar nichts. Schau, die Anerkennung der Freiheitlichen, also wenn man beim Trump eingeladen wird, das ist eine bestimmte politische Richtung, die der Trump da vertritt.
Ja, das ist immerhin der amerikanische Präsident.
Ja, der amerikanische Präsident hat die absolute Mehrheit an allen Ebenen, aber die Hälfte der Amerikaner ist eben nicht seiner Meinung. Das dürfte ich schon noch hinzufügen. Ja. Und,
wie im Burgenland.
Nein, und ich bin daher auch der Auffassung, dass man da durchaus jetzt nicht den Schluss ziehen kann, dass momentan durch ganz Europa ein einziger Ruf erschallt, dass der Kickl der Größte und der Beste ist und hoffentlich wieder bald Bundeskanzler.
Das ist der Witz des Tages. Du weißt, was Amerika und Burgenland seit dem Sonntag gemeinsam haben, dass die Hälfte nicht der Meinung des Amtierenden
ist. Aber das Burgenland ist trotzdem mit 46,5% ein sehr, sehr schönes Ergebnis.
Der Trump hat aber mehr gehabt. Und,
ja, der Trump hat mehr gehabt.
Absolut mehr
ab, wie lange das alles hält. Die Midterm-Elections kommen eh bald. Also.
Trump, reden wir gleich. Davor machen wir noch einen kurzen Ausflug nach Wien und sprechen über die vorgezogene Wienwahl. Die findet am 27. April statt. Für viele überraschend, dass es so früh ist. Wem nützt das? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Pause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen zurück zu unserem heutigen Kulturell mit Peter Westenthaler und Josef Schapp. Und jetzt sprechen wir über die Wienwahl und die doch für viele überraschende Ansage von Michael Ludwig, dass die Wienwahl vorverlegt wird auf 27. April. Gestern ist es auch im Gemeinderat beschlossen worden. Und den strategischen Hintergrund, der ja, so hört man aus der SPÖ, sein dürfte, dass das eine Anti-Blau-Schwarz-Wahl wird, wo sich die SPÖ erhofft, dass sie beim Mobilisieren dadurch die eine oder andere Stimme bekommt und in Wien dann besser abschneidet mit einem starken Kurs Rotes Wien gegen blau-schwarze Bundesregierung. Ist das der Hintergrund, warum man früher wählt?
Nein.
Okay, Nein. Dann bitte erklären Sie. Was ist der
Hintergrund? Ich weiß, ich meine, fast alle Parteien dort, außer der SPÖ, haben irgendwann, und der NEOS haben die ganze Zeit in der letzten Periode in Wien gesagt, weil man früher, aus welchen Gründen, jeder unterschiedliche Gründe gehabt. Na gut, okay. Jetzt wählst du halt um ein paar Monate früher, statt im Oktober, machst du es halt im April. Und ich glaube, dass das ganz gut ist, ein möglichst kurzer Wahlkampf, da kann man sich auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Und sie werden Wien als ein Modell des Zusammenlebens darstellen beim Rahmen so schwierigen Zeiten, weil auch die Finanzierung ist auch die Infrastruktur, die Straßen, die Energie, das Wohnen, die Neubauten, die man richten muss, der Kampf um Sicherheit gegen Dinge, die oft durchaus auch aus dem Ausland hereingetragen werden und wo man dagegen jetzt massiver, so wie es jetzt, glaube ich, heute oder gestern der Bürgermeister gemacht hat, dass man da gerade im Sicherheitsbereich Schwerpunkt setzt, nicht nur im Wahlkampf, sondern auch in der realen Politik. Das heißt, das Zusammenleben in Wien, das gemeinsame Zusammenleben durchaus von Menschen, die unterschiedlicher Kulturen vielleicht sogar zum Teil sind, die vielen, die aber da schon seit der Völkerwanderung in Wien sind. Ja? Also es ist, finde ich, völlig richtig, dass man dieses Lebensmodell, dieses Gesellschaftsmodell darstellt und dass man sich auch dagegen wehrt, sollte das gesagt werden, dass es wieder so Argumentationen gibt wie Wien, Chicago und Bananenrepublik und was weiß ich was alles. So quasi, da waren ja noch die 20er und 30er Jahre das reinste Paradies von der Gesundheitsversorgung, von der Wohnqualität und so. Und dagegen werden sie sich zur Wehr setzen, das werden sie auch können, sie werden sie auch mit Daten und Fakten belegen können. Und ich triff so wahnsinnig viele Leute, vor allem auch mit dem, wie man so schön sagt, dass die da schon seit aus den Bundesländern auch zugewandert sind. Ja, es wird immer nur diskutiert über Tschetschenen und Afghanen. Ja, die hat es auch da gegeben oder gibt es auch da. Die Frage ist, wie lange die das da überhaupt da sein wollen. Aber die auch aus den Bundesländern herkommen. Wien ist ein Herzstück der wirtschaftlichen Entwicklung in Österreich.
Bitte? Bundesland zugereisten wollen Sie jetzt nicht vorwerfen, dass Sie nicht integrieren in Wien, hoffentlich.
Nein, im Gegenteil. Ich sage nur, man macht oft den Fehler, dass man übersieht, dass auch sehr viele aus den Bundesländern einfach daherkommen. Ich weiß das aus meinem Bezirk in Herneus, da sind viele, der größte Teil kommt aus Deutschland, dann hast du sehr viele aus den Bundesländern, die studieren oder da einen Job suchen. Das ist man kommt da zusammen. Es kommt eine kulturelle, soziale Synthese. Und Wien ist auch ein Beispiel für soziale Gerechtigkeit bei allen Schwierigkeiten. Da wird dann gleich das Staccato machen, da ist und die Gebühren und was weiß ich was alles. Ja. Da brauchst du aber ein handlungsfähiges Budget auch in Wien. Du musst in Wien die Herausforderungen der Zeit, die Auswirkungen auf Beschäftigung haben, die einen Druck auf die sozialen Einrichtungen machen. Das ist alles keine Kleinigkeit. Aber das haben die eigentlich in einer doch sehr guten Form mit Dingen, die auch ich kritisiert habe und auch kritisiere. Ja. Aber trotzdem, und das werden wir jetzt zur Abstimmung stellen, und wenn du sozusagen anders leben willst oder wenn du irgendwie, sagen wir, Sicherheit nicht so schätzt oder wenn du sagst, mach mal so, dass am Ende des Tages, wie in den deutschen Großstädten, das Wohnen ums x-fache teurer wird, weil alles privatisiert ist. Oder wenn die sagen, ja, mein Gott, also wir brauchen nicht so viele öffentliche Verkehrsmittel, wir brauchen einen satten Stau, wo die Autos dort stehen und dann einfach die Luftqualität schlechter wird. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Und man soll das ruhig zuspitzen darauf, wo wollen Sie, je nachdem, leben. Und das wird, glaube ich, zur Abstimmung stehen mit vielen anderen Aspekten, die wir dann noch diskutieren. Wir haben nur Zeit, 3 Monate noch. Ne?
Naja, das war jetzt für unsere Zuseher ein klassisches Beispiel. Der Josef Chapp ist bereits Opfer. Er ist Opfer der eigenen Propaganda, der Märchenpropaganda des Ludwigs, ja, des schlechtesten.
Du musst jetzt härter kritisieren, mir ist zu wenig.
Bürgermeisters in der Zweiten Republik.
Okay, jetzt wird es härter.
Und ich tue nicht herumschwurbeln, sondern ich bringe Fakten.
Gut.
Okay?
Ja.
Einigen wir uns da drauf?
Auf der Perfekt.
Erst Faktum Nummer 1, Arbeitslosigkeit.
Ja.
Wien?
Höchste Beschäftigung.
Höchste Arbeitslosigkeit, 12,8% Arbeitslosigkeit.
Höchste Beschäftigung.
Bist du jetzt nervös? Lass mich ausreden.
Ja,
12,8% Arbeitslose. Ja. Österreichweit im Übrigen 8. Auch hoch, aber 12,8. Ich habe mir die Mühe gemacht und habe jetzt in ganz Europa, Norden, Süden, Osten, Westen, alle Städte heute recherchiert. Es gibt in ganz Europa keine andere Stadt mit so einer hohen Arbeitslosigkeit von 12,8%. Im Übrigen noch eine Zahl, damit man es besser merkt. Alle Arbeitslosen in Österreich, von allen, leben 40% in Wien. Also fast die Hälfte aller Arbeitslosen in Österreich.
Warum? Wegen der wirtschaftlichen
Entwicklung. In Wien. Das ist einmal zum Arbeitsmarkt. Jetzt kommen wir mal zum Wohnen. Das ist auch was Nettes, weil du gesagt hast, die Wiener wohnen so gut. Während in Wien ein Gemeindebau nach dem anderen derzeit verschimmelt und vergammelt, weil der Herr Ludwig die Leute dort im Stich lässt. Und übrigens auch dort mittlerweile ja die Mehrheit, wie wir wissen, Zuwanderer sind und keine Wienerinnen und Wiener mehr. Haben wir jetzt ein neues Beispiel in Wien, im 10. Bezirk, wie so oft, Favoritenstraße 185. Und dort wurde gebaut Luxuswohnungen, 110 Luxuswohnungen. Weißt du, wie schön? Ganz neu. Mit den besten Armaturen, mit Klimaanlage in jeder Wohnung, mit Terrasse oder zumindest Balkon. Groß, großzügig. Was macht die Stadt Wien? Die Stadt Wien siedelt dort Asylanten ein und Asylwerber und finanziert das noch auf Steuerzahler, auf Kosten von ganz Wien. In Luxuswohnungen. Mittlerweile ist die Hälfte belegt da drinnen. Es wird bald ganz voll sein, weil das, wenn sie das herumspricht, die ganzen Asylwerber, die zu uns kommen mit ihren Familien, dann ist doch klar, es ist eine Luxuswohnung im 10. Bezirk, weil so viele Luxuswohnungen im 10. Bezirk gibt es nicht. Und jetzt gibt es da die Freiheitliche Partei in Wien hat an den zuständigen Amtsführenden Stadtrat Hacker eine Anfrage gemacht, der Dominik Nepp und der Maximilian Kraus, der Klubobmann. Und da erklärt er das. Er gibt im Prinzip, lässt er die Hosen ab, weil er gibt alles zur Asylwerber sind da drinnen und es handelt sich um ein Projekt. Aber der wichtigste Satz in dieser Anfragebeantwortung, weil er so typisch ist für die Einstellung der Sozialdemokratie in Wien, der abgehobenen Blase des Herrn Ludwig, des Herrn Hacker und Co. Auf der Frage, zur Frage 9, was wird der erste Satz bei der Beantwortung der Frage 9 lautet? Ich zitiere: Österreichische Staatsbürgerinnen sind nicht Teil der Zielgruppe. Und ich glaube, dieser Satz ist der entscheidende Satz für die Politik der SPÖ in Wien. Österreichische Staatsbürger sind für die Politik der Roten keine Zielgruppe mehr. Luxuswohnungen bekommen die Ausländer. In den verschimpelten Gemeindewohnungen dürfen gerade nur die Wiener leben. Das ist der große Unterschied, wenn sie überhaupt eine Wohnung kriegen, weil 20.000 sind auf der Warteliste und warten auf eine Wohnung. Das zum Thema Wohnen, zum Thema Sicherheit brauche ich gar nicht viel sagen. Mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, geh mal am Reimannplatz oder im 15. Bezirk oder am Praterstern oder in Floridsdorf und stell dich dort hin und sag, ist ja alles so sicher. Da hast, erstens einmal hast du einmal drei Messer im Kreuz, das hast du gar nicht, hast du gar nicht ausgesprochen. Und zweitens, in Wien ist Kriminalitätsnotstand mittlerweile ausgerufen. Weil jeden Tag Messerstechereien, Bandenkriege, Vergewaltigungen, skandalös. Ludwig hat Wien runtergewirtschaftet, auch was die Sicherheit anbelangt. Nächster Punkt, Schulchaos. Zwei Drittel der Schüler sprechen kein Deutsch mehr. Wunderbar. Keine Bildung mehr möglich, keine Schule mehr möglich. Verzweifelte Eltern, die Wienerinnen und Wiener, die ihre Kinder nicht mehr in die Schule schicken können, weil sie dort nicht lernen können. Nur so nebenbei. Massenzuwanderung. Ergebnis der Massenzuwanderung von Ludwig. 52% der Wiener Bevölkerung mit Migrationshintergrund, 35%, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Und die kriegen alle Mindestsicherung. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Alles auf Kosten 1 Milliarde Euro Mindestsicherung, auf Kosten der Steuerzahler, denen der Herr Ludwig schenkt, jedes Monat. Unfassbar. Und jetzt kommen wir mal zu den wichtigsten Wirtschaftskennzahlen. Weißt du warum? Und das ist der eigentliche Grund. Das heißt kein strategischer Grund, um gegen Blau-Schwarz zu sein, die Vorverlegung der Wahl. Die hat einen einzigen Grund. Weißt du, wann Wien sein Budget vorlegen muss? Nicht im April, auch nicht im Februar oder im März. Nein, im Juni. Da ist die Budgetzeit. Und der kriegt sein Budget nicht mehr zusammen, der Herr Ludwig, weil Wien pleite ist dank seiner Wirtschaft. Wien ist pleite. Daher hat er so gedrängt, dass die SPÖ in eine Regierung kommt, damit der österreichische Steuerzahler seine Pleite in Wien finanzieren kann. Seine Mindestsicherung, seine Milliarden, das wollte er ja dem Bund umhängen. Das ist der Grund. Er kriegt es nicht mehr zusammen und es kommt ein unfassbares Belastungspaket auf Österreich zu. Ein noch größeres, auf Wien zu, ein noch größeres, als es bisher schon gab. Denn der Herr Ludwig hat es geschafft, innerhalb der letzten 3 Jahre Wasserkanal-Müllgebühren mehrfach zu erhöhen, in jedem Jahr. Die Mieten sind in den letzten 3 Jahren 5-mal erhöht worden vom Herrn Ludwig. Die Energiekosten der Wiener Energie sind so hoch wie vergleichbar in keiner anderen Stadt dieses Kontinents, geschweige denn anderer Energieanbieter in Österreich. Die Bäder, die Gräber, alles erhöht, bis hin zu den öffentlichen Verkehrsmitteln, wodurch die Belastung nur für Wien, da rede ich jetzt noch nicht vom Bund, nur für die Wiener Bevölkerung im Schnitt 2.400 Euro bis 3.500 im Jahr zusätzlich war. Und weißt du, was das ist? Das sind reale Pensionskürzungen. Damit hat Ludwig die Pensionen gekürzt, weil sie real weniger Geld zur Verfügung haben. Der Pensionsklauer Ludwig. Und das ist die Bilanz. Und jetzt kommt er um die Ecken
mit einem Schuldenstand von 15 Milliarden Euro und mit einer neuen Verschuldung, mit einem Budgetdefizit von 3,5 Milliarden. Er muss es nur noch nicht jetzt sagen, vor der Wahl. Er sagt es dann nach der Wahl. Ähnlich wie die, die uns angeklagen haben, die wir ganzen Wirtschaftszampanos fordern. Er sagt es dann im Juni, wenn die Wahl vorbei ist. Das ist die Politik des Ludwig. Also ich muss ehrlich sagen, der Mann gehört abgewählt. Der gehört in die Wüste geschickt. Der tut Wien nicht gut. Der führt Wien den Bach hinunter. Wirtschaftlich, Sicherheit, Wohnen, Massenzuwanderung. Ja. Und das sind alles Fakten, die unwiderlegbar sind. Und deswegen muss der abgestraft werden am 27. April. Und ich hoffe, die Wienerinnen und Wiener lassen das nicht durch.
Also du lass man Josef Czerp antworten. Nicht Ludwig und nicht die SPÖ. Ich glaube, das
ja, mit Sicherheit nicht.
Mit einem langen Aufwand hast du das jetzt gerade.
Nur die dümmsten Kälber wählen ihre Schlechter selber.
Schade, schade, schade. Auch deine Stimme ist eine Stimme.
Also ja, das wird für die FPÖ gehen.
Du hast eben anders entschieden. Schau, das, was wir da diskutiert haben, ist in aller Kürze so zu beantworten. Dass Wien der Impulsgeber für die Wirtschaftsentwicklung ist, ist ja unbestritten. Daher kommen viele nach Wien. Vor allem aus den Bundesländern. Das wird immer wieder unterschätzt.
Also alle Zuwanderer aus Österreich, aus den
Bundesländern. Es kommen auch viele aus den Bundesländern nach Wien.
Skurril.
Wien versorgt, nein, Wien versorgt vom Gesundheitssystem her das Burgenland und Niederösterreich mit. Das heißt, du hast da sehr viele Leistungen, die da in Wien sozusagen für Ostösterreicher braucht wird. Das sollte man nicht vergessen. Und viele kommen dann nach Wien arbeiten, sind Pendler und gehen dann wieder zurück ins Burgenland oder nach Niederösterreich und dann dort halt übernachten oder bei ihrer Familie sein. Diese Konstruktion, wenn man jetzt also Wasser und Müll und das alles sich erhöht, dass das Pensionskürzungen sind, ist eine künstliche Geschichte. Die Pension wird ja nicht gekürzt. Es ist halt nur auch für, auch für Pensionisten
mehr, waren nein, die Gebühren
für alle, die in Wien leben, auch für die Pensionisten, ist es natürlich eine Erhöhung, die sie spüren werden. Das ist ja keine Frage. Warum gibt es
also die Pensionen
Problem?
Gekürzt?
Das Problem gibt es, das haben wir da monatelang, um jetzt zu sagen, jahrelang diskutiert, weil die Regierung, die Bundesregierung, die wir beide nicht geschätzt haben und noch immer nicht schätzen, die ist verantwortlich, dass man nicht eingegriffen hat bei den Mieten, bei den Mietobergrenzen, die ist verantwortlich bei den Energiepreisen, die ist verantwortlich, dass die Inflation, die Teuerung nicht bekämpft wurde. So, und dafür büßt auch das Wiener Budget, das ist die Wahrheit. Ja. Und nicht nur Wien, sondern, und jetzt sage ich dann noch was, die Wirtschaftsentwicklung. Da werden wir dann einmal diskutieren, wie es in der Steiermark und in Oberösterreich ist. Ja. Da ist es nämlich noch schlimmer von dem, dass die Arbeitslosenbeschäftigung, die Deindustrialisierung dort stattfindet und so weiter. Das heißt, das ist ein Phänomen, das ganz Österreich für ganz Österreich eine Herausforderung ist und in einem gewissen Sinn natürlich auch für Wien. Bei den Schulen hätte der Bund ein bisschen helfen können. Ja, dass man da vielleicht mehr investiert, dass man dort schaut, dass die Deutschsprachenqualität dann noch besser wird. Kein Mensch ist dann interessiert in Wien, dass das dort einfach keiner mehr Deutsch kann, ja, oder dass dort irgendwelche anderen Sprachen sind. Also das ist ja einfach nicht richtig. Also ich bin dafür, dass man, und da brauche ich gar nicht viel weiter reden, ich glaube, die wichtigsten Punkte habe ich da angeführt, bis auf das eine in Favorit mit den Wohnungen dort.
Das ist ein Skandal.
Nein, das ist ein, die wollen da zeitlich beschränkt Asylwerber unterbringen und dann werden sie wieder dort
keine Österreicher, Asylwerber.
Ja, ich bin der Meinung, Wohnungen sollten primär für Österreicher sein.
Und Österreicher
können wir nicht reden. Ja. Aber die versuchen das irgendwie so zu lösen, dass die dort stationär sind und dann werden sie irgendwo anders sein. Wurscht, wo auch immer. Die meisten werden nicht zurückgeschickt werden, wenn sie keine Berechtigung haben. Ich hoffe, dass das auch so sein wird. Und in Wien musst du sensibel sein. Das ist richtig. Du hast einen hohen Migrationshintergrund. Du hast in Wien ist immer ein Orientierungspunkt, um Jobs zu finden, zu arbeiten. Das ist keine Frage. Das ist richtig, da bin ich auch sehr restriktiv, aber das kann nicht Wien beantworten. Das muss dann die nächste Bundesregierung beantworten, dass sie sagt, jetzt schauen wir, dass bei den Grenzen nicht so eine Zuwanderungsquote ist. Die gehen dann großteils alle nach Wien. Erstens, weil ihre Kulturgemeinschaft da zu einem Teil ist, aber auch in Graz, in Linz, in anderen Bundesländern, aber natürlich auch in Wien. Und wenn man da halt die Chance auf einen Job hat, ja, sei es eine gewisse Zeit, aber immerhin. So, und das ist der Hauptpunkt. Und bei der Mindestsicherung trifft es auch Österreich. Also es sind ja nicht nur jetzt Leute.
Zwei Drittel Ausländer.
Ich gebe das ja alles zu.
Na, ich sag's
nur. Naja, das ist ja logisch.
Sollte
ja. Es sind auch viele, die aber arbeiten und davon nicht leben können und dann immer noch ein bisschen was von der Mindestsicherung kriegen. Ich gehöre auch
nicht
zu den, ich gehöre zu den Kritikern und bin dafür, man hätte eine AMS-Lösung schauen müssen, dass man es vereinheitlicht, dass einer sagt, warum soll ich nach Wien gehen, ich gehe doch lieber nach Wels, weil da ist ein freundlicher blauer Bürgermeister, das ist vielleicht lustiger. Also das ist etwas, wo ich in vielen Punkten, ich bin sogar teilweise deiner Meinung in vielen Punkten, ja, aber den Leuten nicht irgendwas erzählen soll, was
ich würde nur sagen, wie das mit den Wohnungen
ausgeht.
Ich würde sagen, ich sage nur, wie das mit den Wohnungen ausgehen wird. Da kommen jetzt die Asylanten rein. So lang, bis der Herbert Kickl mit denen abgefahren ist. Abschiebungen, Nullzuwanderung, weil dann sind sie weg. Und bis dahin, das wird so sein, bis das wirkt in einem Jahr, und bis dahin ist es so abgewohnt, dass dann, wenn keine Asylanten mehr da sind, die da hineingehen, dann dürfen die Österreicher dann rein in die abgewohnten Wohnungen und dürfen becken ordentlich für die Stadt. Das ist die Politik der Stadt Wien. Zweiter Punkt, Arbeitslosigkeit. Weil du sagst, Arbeitslosigkeit, ja, mit welchem Geld? Mit Steuerzahlerkosten gehört oder wie? Wie soll das sein? Werden sie es renovieren? Ich würde es lieber gleich den Wienerinnen und Wienern geben, weil dann werden sie vielleicht länger halten. Nicht? Wir wissen, wie so Wohnungen ausschauen. Wenn so manche, nicht alle, aber manche Asylanten drinnen gewohnt haben.
Das wäre keine Obergrenze.
Arbeitslosigkeit bleibt dabei. Es gibt nicht einmal annähernd in Österreich irgendwo anders so Arbeitslosigkeit wie in Wien. Also das gibt es nicht an den Bundesländern, die du jetzt gesagt hast. Und nochmal, für das Budget, für das Wiener Budget und für das Wiener Defizit hat niemand allein Verantwortung außer der SPÖ in Wien, sonst niemand. Ein bisschen noch ihr Anhängsel, das jetzt bald wahrscheinlich aus dem Gemeinderat rausfliegt, die NEOS. Die haben uns das Schulchaos eingebrockt und reden jetzt alle gescheit, wie man Schulen saniert. Der hat das Schulsystem runtergefahren. Aber die Milliarde Mindestsicherung für mittlerweile 2/3 ausländischer Bürger ohne österreichische Staatsbürgerschaft und das seit Jahren, das ist ein Megaskandal. Ja. Das ist ein Megaskandal und dafür muss man den Ludwig, kann man den nicht wählen. Nicht böse, und die Energiekosten der Wienenergie, die hat auch mit dem Bund nichts zu tun. Erinnern wir uns zurück, die Wienenergie ist ja zocken gegangen an die Strombörse und an die Gasbörse. Und das war ja ein Spielcasino in Wahrheit. Das muss man sich alles einmal auf der Zunge zergehen lassen. In ganz Österreich hat es ja keine höheren Energiepreise gegeben wie durch die Wienenergie.
Ja, das ist die Regulierung des Energiemarktes. Ja, so. Das war die Katastrophe.
Also, ich sage, mit dieser Bilanz des Grauens, und jetzt habe ich nicht einmal noch einen Satz gesagt zur katastrophalen Corona-Politik des Herrn Ludwig, wo er die Leute 5 Monate eingesperrt, weggesperrt hat und ihnen die Freiheit genommen hat. Das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Das ist ein eigenes Kapitel, wird auch aufgearbeitet werden in dem Wahlkampf. Aber allein diese Bilanz des Schreckens und des Grauens für Wien kann nicht sein, dass den überhaupt noch irgendwer wählt. Das muss ja, da muss ja jeden in Wien mittlerweile eigentlich auffallen, wie Wien schlechter geworden ist, wie es den Menschen schlechter geht, seit Ludwig im Amt ist. Und es muss eigentlich jeder drauf kommen, wir müssen die Stadt befreien. Wir brauchen da wieder einen Bürgermeister, der uns Zukunft und Hoffnung gibt und der vor allem auf die Wienerinnen und Wiener schaut und nicht noch mehr Zuwanderer ins Land einlässt und nicht noch mehr ausschüttet an Sozialleistungen für diese Zuwanderer. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und da wird der Dominik Knepp dagegen antreten. Das wird ein gutes Match werden. Ich bin überzeugt davon, dass der die bessere Politik für Österreich machen.
Weißt du, dass du jetzt versuchst, ein Match zu machen um das Bürgermeisteramt zwischen Ludwig und Neb, das verstehe ich aus
der
Idee.
Mit der Bilanz musst du das machen.
Nein, nicht mit der Bilanz.
Das ist ja
ein bisschen du musst ein bisschen von der Lebenswirklichkeit und der Realität in Wien ausgehen. Da gibt es was zu kritisieren. Da bin ich mit den einen oder anderen, der jetzt vom Fernseher sitzt, einer Meinung, dass man das eine oder andere besser machen kann. Aber du stellst es so dar, wie wenn diese Stadt kurz nach einem Bombenangriff und nach der...
Nein, aber es ist doch jede Entscheidung, die der Ludwig trifft, falsch.
Nein,
jetzt summst du mal lass mich noch sagen, der Verkehr.
Nein, du redest nicht.
Du behauptest, der Verkehr in Wien funktioniert? Allen Ernstes? Wo der Ludwig in den letzten 3 Jahren bei jeder Durchzugstraße einen Fahrstreifen oder zwei weggenommen hat und einen Vorradweg draus gemacht hat und nur mehr Stau ist.
Was haben wir zwar kritisiert, dass der Lobautunnel nicht gebaut wird. Dann wird
dank der FPÖ wird das
dank der Grünen, oder Frau Gewessler und Co. Weil ich bin da zweimal im Stau gehängt, das war ein Wahnsinn. Ja. Und daher musst du ehrlich sagen, ich bin für eine Einschränkung dieser grünen Ökologisierung der Stadt, für die ich bin. Mehr Bäume ist okay. Ja. Radwege
nicht,
auch.
Ich fahre
mit dem Rad in Wien, ich fahre mit dem Auto in Wien, mit der U-Bahn, mit den Straßenbahnen und ich bin 13 Mal den Wien-Marathon gerannt. So, ich kenne Wien wirklich gut, aus allen Bezirken und Bereichen. Und was Wien machen muss, das ist richtig, noch geht es, das darf zu keiner Parallelgesellschaft, keiner Ghettoisierung kommen. Da bin so wie in Kopenhagen, die in aller Härte da eingegriffen haben und das sozusagen so organisiert haben, dass das dort nicht der Fall ist. Das ist schon richtig, es gibt viele Gefahren und Herausforderungen und ich habe keinen Blick blinden Fleck und ich nicht, weil es gerade Wahlkampf ist, tue ich irgendwas schönreden? Überhaupt nicht. Ich bin mir bewusst, wo es Probleme und Schwierigkeiten gibt. Die muss man ansprechen und muss man versuchen, gleich rechtzeitig von mir auch zu kritisieren. Aber von mir ist mit einer etwas anderen Tonlage. Ich bin doch suizidgefährdet. Wenn du das weiter so schilderst, wie das in Wien ist, hau ich mir jetzt gleich Donner.
Gott sei Dank gibt es eine Lösung am 27. April, Ludwig Abwehl.
Wir werden eh noch ausführlich über Wien diskutieren in den nächsten 2,5 Monaten. Ist ja wieder ganz, ganz spannender Wahlkampf und wird natürlich auch großes Thema in den nächsten Wochen hier bei Peter Westenthaler und Josef Czapp. Jetzt machen wir noch eine letzte Werbepause und dann wechseln wir ins Ausland. Dann sprechen wir über Donald Trump und seinen Start als US-Präsident, seinen Turbostart. Wie viele sagen, ist das gut für die Welt, ist das schlecht für die Welt? Wie wirkt sich das auf Europa aus? Gleich mehr dazu nach einer ganz kurzen Werbepause.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, schönen guten Abend. Letzter Teil, großes Finale mit Josef Czapp und Peter Westenthaler. Und das große außenpolitische Thema diese Woche, das ist natürlich die Inauguration von Donald Trump. Weltweit natürlich medial massiv auf allen Kanälen ausgestrahlt worden und begleitet worden. Und da gibt es jetzt zwei Lager. Die einen, die sagen, das ist ein Turbostart, ein Wahnsinn, wie der jetzt loslegt, innerhalb kürzester Zeit, da ein Wahlkampfversprechen nach dem anderen umsetzt. Und die anderen, insbesondere muss man sagen, auch in den europäischen Medien zu Hause, die das sehr kritisch sehen und sagen, ui, was kommt da jetzt alles auf Europa und die Welt zu und das wird alles ganz fürchterlich, ganz schrecklich. Ich nehme an, Sie können eher zur ersten Gruppe.
Naja, ich finde es atemberaubend und es ist eine Zeitenwende. Auch hier, das Wort ist hier nicht so gering. Es ist eine echte Zeitenwende. Hier zeigt jemand, wie man die Politik verändern kann, wie man Politik als Zuwendung zu den Bürgern wieder begreift und Politik für die Bürger macht. Von den Bürgern gewählt, könnte auch sagen, vom Volk gewählt und fürs Volk die Politik gemacht. Das exerziert Donald Trump in einer atemberaubenden 48 Stunden, ersten 48 Stunden Regierungszeit vor, wie es noch nie jemand zuvor getan hat. Ich meine, das ist ja wirklich unglaublich. Ein Ruck geht durchs Land, ein unglaublicher Optimismus, der plötzlich herrscht. Von einem Tag auf dem anderen ist da jemand, der anpackt, der zupackt. Also für die Gerettete unterschrieben, aber relativ viele.
100.
Ich bin auch nicht mit allen einverstanden, aber mit dem Großteil. Die waren auch richtig. Also fantastisch, was er da in der Zuwanderungspolitik macht. Jawohl, genau wie Herbert Kickl in Österreich. Null. Keine weitere Zuwanderer, vor allem von Illegalen und Kriminellen aus Mexiko in Amerika. Und bei uns sind es halt die Länder der fremden Kulturen, Afghanistan, Syrien etc. Null. Punkt. Hat er umgesetzt. Beinhart macht er das und es wird auch gemacht. America first, wie bei uns Österreich zuerst. Freiheitliche Partei sagt das seit Jahren. Der Hausverstand ist wieder da. Plötzlich ist wieder Hausverstand und Empathie in der Politik und nicht dekretieren von Eliten, die glauben, sie sind so gut und sie haben die Weisheit mit Löffel gefressen, finde ich großartig. Oder weg von dieser links-grünen Wokeness, von diesen 78 Geschlechterwahnsinn, der uns da aufgepropft wird. Fantastisch, ich kann nur sagen, Hut ab. Per Dekret ist festgestellt, in der künftigen gesamten US-Politik, ob das jetzt Gesetze sind oder ob das Schriften sind, egal, es gibt zwei Geschlechter, die uns Gott auch vorgegeben hat, nämlich Mann und Frau, fertig. Und ich glaube, das ist auch eine tolle Sache. Das heißt, wir sind auf einem richtigen Weg. Technologieoffensive habe ich schon gesagt, ich habe da überhaupt nichts dagegen, dass auch die Tech-Giganten da mitziehen. Immerhin, das sind ja nicht irgendwelche dahergelaufene Erbschleicher, sondern das sind alles höchst erfolgreiche Wirtschaftsunternehmungen, die natürlich Milliardenunternehmungen sind, aber die doch alle mit ihrer eigenen Händearbeit das aufgebaut haben. Jetzt kann man über die alle grinsen, die ganze europäische Presse hat ja nichts anderes zu tun, als die lächerlich zu machen. Jeder wird lächerlich. Entweder wird zum Nazi gemacht, so wie beim Elon Musk, was ich für eine Sauerei empfinde, nur weil der die Leute, weil er ihnen das Herz zuwirft, das als Hitlergruß zu bezeichnen, völliger Schwachsinn. Also der wird als Nazi hingestellt oder als Idiot. Der Zuckerberg als Sexist, weil er der Frau von Bezos auf die Brust geschaut hat und das einer mitgefilmt hat. Jetzt ist er der kleine Sexist halt und der Bezos ist sowieso ein Trottel und alle anderen, nur weil sie die mit Trump zusammentun. Das ist mit Verlaub denen wurscht wahrscheinlich. Und die Welt dreht sich weiter. Und die jetzt so spöttisch über die tun, die werden noch schön schauen, wie
sich die Technologie von Amerika ausgehend hin zu mehr Meinungsfreiheit, und darum geht es, während in Europa, übrigens auch unter Mithilfe der VRH-Stadler aus Österreich, aber hauptsächlich in Europa, durch Gesetze die Meinungsfreiheit immer mehr eingeschränkt werden soll, in den sozialen Medien, durch irgendwelche Government Acts. Ja. In Österreich sagt man immer, der Wiesenthaler würde Meinungsfreiheit einschränken, jetzt mit den ORF-Gesetzen, was ein völliger Schwachsinn ist. Gemacht wird es auf europäischer Ebene. Von der Leyen, Edstadler, wie sie alle heißen, die da jetzt mitpassen an dieser Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und Amerika kommt jetzt und sagt, mit uns nicht. Es wird alles aufgehoben. Es gibt keine Checks mehr, es gibt keine Einschränkungen mehr. Wenn man sich zur freien Meinungsäußerung bekennt, dann gilt es für alle Medien, dann gilt es für alle Systeme. Dann kann man das nicht einschränken, wie das in Europa derzeit versucht wird. Deswegen, zusammengefasst, wir leben in Europa noch immer in einem System, das in Wahrheit gerade im Untergang geweiht ist. Das ganze System der Europäischen Union, von der Leyen, wie das dort aufgesetzt ist, mit Einschränkung der Freiheiten, mit Kriegstreiberei, mit Finanzierung von Korruption in der Ukraine, mit Finanzierung von Waffensystemen anstatt die freie Meinungsäußerung, das geht gerade den Bach hinunter. Und der Donald Trump tritt den Gegenbeweis an. Letzter Punkt. Er wird als Peacemaker in die Geschichte eingehen, hat er versprochen. Hat er in seiner ersten Periode bereits durchgeführt, er hat nie einen Krieg begonnen, er hat Kriege beendet. Und ich traue ihm wirklich zu, dass er in kürzester Zeit, es wird nicht gehen an Tag, wie er es versprochen hat, aber in kürzester Zeit den Ukraine-Krieg beenden wird und den Nahostkonflikt beenden wird. Im Übrigen, die Geiseln hat er schon heimgeholt, aber nicht einmal in einem Amt hat er die nächsten Geiseln heimgeholt. Also ich bin da sehr optimistisch, ich fürchte mich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es ist eine spannende Zeit und es ist jeden Tag spannend, was da jetzt aus Amerika zu uns rüberkommt. Und man kann nur hoffen, dass da sehr viel auch nicht nur zu uns rüberschwappt, sondern auch in Europa umgesetzt wird.
Es ist ganz einfach. Schau, die Amerikaner haben ihn gewählt, und die müssen mit ihrem Leben. Ja. Und ich kümmere mich um das gar nicht im Detail, ja, was der dort in Amerika für Ideen hat und was der dort alles macht. Der soll das machen. Er wird dann bei den Midterm-Elections gleich einmal die erste Rechnung kriegen, im positiven, im negativen Sinn. Dann wird er ein Teil des Kongresses ja neu gewählt. Und dann wird es so weitergehen aus. Ja. Und dann wird er halt sehen, wie es in den Umfragen sich entwickelt und inwieweit sich dann die Senatoren und die Abgeordneten, wenn es dann einmal langsam eine andere Stimmung in der Bevölkerung gibt, sich möglicherweise von ihm abwenden oder auch nicht. Ich habe da gar kein besonderes.
Kann ihm egal sein, wenn
ich nicht mehr gut bin. Die Merkel hat gesagt, der denkt und agiert politisch wie ein Immobilienmakler. Ja. Und das habe ich jetzt gemerkt. Man dachte, TikTok hat es geheißen, diese chinesisch initiierte Geschichte, die muss man also verbieten und die dürfen in Amerika nicht mehr agieren und so. Ich habe das auch nicht verstanden, warum das die Demokraten da so in einen Beschluss gehüllt haben. Aber was macht der Trump? Der Trump sagt, pass auf, zum TikTok, pass auf, Tiki-Toki, ich lasse dich weiter in Amerika Geld verdienen, aber was habe ich davon? So fängt das an. Das ist Dealmaker. Ja, und das macht er so. Und mein Gott, man kann sagen, ich bleibe ein Dealmaker.
Ist ja legitim.
Ja, ich kann sagen, ich bleibe ein Dealmaker als diese Gesinnungstäter, die da dauernd alle glücklich machen wollen. Das ist halt einfach so. Und ich werde, und das, was ich nicht mag, ist, wenn er beginnt, über einen Wirtschaftskrieg gegen Europa nachzudenken oder gar das anzuzetteln. Da bin ich massiv dagegen, weil ich lebe in Europa, Österreich lebt in Europa, mit seiner Zollpolitik, mit dem, dass er da einen Wickel mit den Chinesen auffangen will. Das ist etwas, da finde ich, das, und dann jetzt in Grönland besetzen, weil das den Dänen und zu Europa gehört, genauso wie Panama-Kanal, das stört mich, dort fahren da so viele chinesische Schiffe durch und das, ja, wenn man so denkt, dann kann er sich gleich mit Putin wirklich treffen.
Golf von Mexiko. Das heißt jetzt denken, Golf von USA.
Denken ja ähnlich. Also der Putin hat jetzt echt einen Partner gefunden, der ähnlich denkt. Der Putin ist nur kein Dealmaker, der ist gar nichts. Der verliert Reputation, schaut Russland und hat einen Angriffskrieg gemacht. Aber ist egal, die zwei werden sich zusammenfinden. Mich interessiert nur, dass der Krieg dort aufhört in der Ukraine und mit Ukraine-Russland.
Das hat er angekündigt.
Das muss Biden nicht zustande gebracht.
Das muss er jetzt machen, finde ich. Ja, wenn da jetzt einmal ein Waffenstillstand ist, in Gaza ist das immerhin etwas, aber nicht jetzt die Palästinenser umbringen im Westjordanland, wie man wieder liest, wo die ganzen radikalen Siedler aus Israel dort Krieg führen wollen. Also da muss er halt seinen Druck ausüben, wenn sein Freund, der Benny Netanyahu, ja, den muss halt dann anrufen und sagen, du pass auf, das geht so nicht, weil sonst hast du ein Problem. Kann er wirklich machen. Der kann sagen, du kriegst da von mir keine Munition, keine Waffen mehr, gar nichts mehr. Da ist jetzt Feierabend, weil du hängst an meinen Tropf. So wird er agieren. Ich glaube, die herzförmig, dass er so formuliert. Ja. Und bei Ukraine-Russland würde er sagen, pass auf, Putin, du hockst jetzt an den Tisch hin, ja, weil du krabbelst eh nur mehr am Boden und mal dumm und bist am Tropf der Chinesen, ja, das nämlich wirklich so ist. Und dem Zelensky würde er sagen, jetzt ist Feierabend. Ja, aus, tschüss, tschüss, Papa. So, und wenn das so geht und damit Menschenleben gerettet werden, ja, und man dann vielleicht ein Friedensabkommen schafft, mit dem dann alle zustimmen und nicht über die Köpfe von irgendwem, sondern wie das wirklich so ist, dann bin ich partiell der Meinung, dass das okay ist. Ja. Und was man mit Amerika macht, innenpolitisch, soll sie mit den Amerikanern ausmachen.
Und außerdem zum Schluss finde ich großartig, dass er nicht den Atombombenknopf am Schreibtisch stehen hat, sondern den sogenannten Coca-Cola-Knopf. Immer wenn er drauf tut, kriegt er Cola Diet Coke, ein Cola Light serviert.
Deine Scherze greife ich gerne auf. Die haben nämlich in der Schlussphase der ersten Periode von Donald Trump, haben die den Aktenkoffer mit den Codes für einen Atomkrieg versteckt, damit er den ja nicht kriegt. Ja, also damit war es.
Er druckt am Coca-Cola-Knopf.
Ja, man weiß ja, wer dort ist, ein Comedian, der wirklich die Medien heute halt offensichtlich so beschäftigen kann, dass er halt diese Zustimmung hat. Auch das ist vergänglich. Alles ist vergänglich.
Gut, vielen Dank. War eine sehr spannende Diskussion, aber noch nicht so bald vergänglich. Morgen sind Sie schon wieder da, die beiden Herren. Dann haben wir übrigens sehr spannend nicht nur unsere wöchentliche Umfrage, wir haben auch eine ganz spannende Wien-Umfrage. Die erste große Umfrage, nachdem Michael Ludwig diese Wahl vorgezogen hat. Wird interessant, wie es da steht. Wie gesagt, mehr dazu morgen. Und dann sind Peter Westenthal und Josef Czapp auch wieder im Studio bei unserem Wahlbarometer.